Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Ich freue mich sehr, heute in der Hund-Podcast Frau Dr. Iris Mackensen-Friedrich. Hallo.
Hallihallo, ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Sehr schön. Das hat sich ganz witzig ergeben. Und zwar haben wir einen Artikel im Internet gesehen von Karnes Kühnos, wo Sie ja auch Dozentin sind, zum Thema Trauma beim Hund. Und das ist so ein Thema, das hatten wir so detailliert, wie es da beschrieben war, noch gar nicht so auf dem Schirm. Wir fanden es super, super spannend, haben deswegen auch angefragt. Und vielleicht vorab so ein paar Worte noch zu Ihnen. Also Hundetrainerin in allererster Linie, ja, mit der eigenen Hundeschule Kani Coach. Dann Dozentin für Karnes Kühnos, Autorin auch für den Kosmos Verlag und tatsächlich auch, was ich gesehen habe, so ein bisschen spezialisiert auf Trauma. Und natürlich, wir haben es ja gesagt, Sie haben promoviert und zwar in dem Bereich Biologie.
Genau, in den Lehr-Lernwissenschaften, in der Didaktik der Biologie in Kiel. Ja, und hatte da auch die tolle Möglichkeit, noch mit Frau Feddersen-Petersen ein paar Sachen zusammen machen zu dürfen.
Mega.
Und die hat mich auch zu Karnes Zentrum für Kynologie gebracht. Ne, wir haben zusammen da auch Seminare gegeben. Also das, ja, war schon eine tolle Zeit. Konnte ich viel lernen.
Hammer. Ja, sie weilt ja leider nicht mehr unter uns. Ganz, ganz toller Mensch auch. Ich durfte sie auch mal treffen. Ist eine Weile her. Aber die hat da wirklich einiges bewegt in der Hundeforschung auch und uns da so einen schönen Rahmen gegeben und viele Strukturen gegeben und einfach vieles in Stein gemeißelt, was heute so selbstverständlich ist und was heute ja auch angehende Hundetrainer lernen.
Genau.
Genau, und da habt ihr auch den Trauma-Podcast tatsächlich. Also ist ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, und ich finde es halt so wichtig, weil, also ich habe das halt häufiger bei Kunden schon gehabt oder bei Seminarteilnehmern, dass sehr inflationär mit diesem Begriff der Traumatisierung umgegangen wird. Der Hund hat sich erschrocken vor irgendwas und dann ist er gleich traumatisiert. Und das finde ich ganz schlimm, weil dann auch mit Begriffen rumgeschmissen wird wie Retraumatisierung und Dissoziation. Und mir geht das alles zu schnell und zu inflationär. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken. Ist ja bei Menschen auch nicht so. Nur weil man sich mal kurz erschrocken hat, dass man gleich traumatisiert ist. Da steckt ja ein ganz anderes Konzept dahinter. Und ich finde es immer, gerade auch wenn Menschen wirklich mit einer Traumatisierung zu kämpfen haben, dass die vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung haben oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das muss sich für die ganz furchtbar anhören, dass wenn ein Hund sich einmal beim Schussgeräusch erschrocken hat, dass man da gleich von einer Traumatisierung spricht. Also da habe ich Probleme mit dem Vergleich, um es so zu sagen.
Super, jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Was ist denn ein Trauma? Was verstehen wir darunter?
Ja, ursprünglich hat man in der Medizin einfach von einer Verletzung gesprochen. Später kam dann die psychische Verletzung, also die Verletzung der Seele noch mit dazu. Und nach den jetzigen beiden Kriterienkatalogen im Humanbereich, also in ICD-11 und DSM-5, versteht man darunter ein extrem bedrohliches oder entsetzliches Ereignis oder als eine Reihe von Ereignissen. Und das muss etwas sein, was wirklich außergewöhnlich ist, was man nicht jeden Tag erlebt. Und daraus können sich dann Traumafolgestörungen entwickeln. Man kann von einem singulären Traumata, also ein einfaches, einzelnes Traumaerlebnis sprechen. Da ist es sogar so, auch wenn das was ganz Schlimmes ist, wie vielleicht ein furchtbarer Autounfall, wo man sich nicht alleine raus befreien konnte, dass das sehr oft auch von alleine wieder heilt. Und es gibt natürlich Traumatisierungen, die wiederholt stattfinden oder einfach sehr viele unterschiedliche Traumatisierungen in kurzer Zeit. Da sind wir beim komplexen Traumata. Und das löst sich in der Regel nicht so einfach auf. Also da ist in der Regel, dass man tatsächlich Hilfe auch benötigt. Und man hat danach dann Symptome, also posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel, dass Situationen vermieden werden, dass man das wiedererlebt, diese sogenannten Flashbacks und auch diese Dissoziation, die vielleicht auch bekannt ist, dass der Körper sich schützt, dass er die Situation nicht so wahrnimmt, wie es gerade ist, indem er sich so ein bisschen entkoppelt, was für die traumatisierten Menschen sehr unangenehm ist in dem Moment. Und Genau, das wären so typische Symptome. Da ist dann auch in diesen Katalogen noch angegeben, wie viel der Symptome innerhalb welcher Zeit, wie lange gezeigt werden müssen, damit man von einer zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörung spricht. Also da ist zunächst einmal der Begriff sehr eng abgegrenzt. Man hat jetzt erweitert mit ICD-11, dass man auch, wenn man eine schlimme Situation sieht, vom nahestehenden Person, dass das auch zu einer Traumatisierung führen kann. Also es ist jetzt ja ein bisschen mehr an den DSM-5 angeglichen. Und was aber hinzukommt, und das ist in der Praxis dann halt ein bisschen anders, wenn man mit Traumatherapeuten spricht, dass auch Menschen, die gar nicht so ein sehr schlimmes Erlebnis erlebt haben, sondern viele kleinere Erlebnisse, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, der Mensch schafft es aber nicht, das zu verarbeiten, weil eins nach dem anderen kommt. Das können so normal Life-Events sein, wie mein Arbeitsplatzverlust. Die Mutter ist verstorben frühzeitig. Der Hund ist noch verstorben. Der Lebenspartner, Lebenspartnerin hat irgendwie eine schreckliche Krankheit. Also alles so Dinge, wenn man sie einzeln hätte und genügend Zeit zur Regeneration, normalerweise normal verarbeitet werden. Aber in dieser Masse dann auch tatsächlich zu Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung führen können. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, da eine konkrete Ursache auch manchmal zu nennen.
Und kommt wahrscheinlich auch stark aufs Individuum an, wie resilient, der ist, so nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, genau. Nö, das ist auch richtig. Da gibt es auch mehrere Faktoren, die das einfach beeinflussen. Was habe ich so in der Vorgeschichte? Konnte ich sichere Bindungen aufbauen? Wann wurde ich traumatisiert? Also man sagt, je früher im Leben, desto nachhaltiger. Von wem wurde ich traumatisiert? Nahestehende Person ist schlimmer als von einer fremden Person, ist, glaube ich, auch klar. Dann, was bringe ich an Genetik mit, an epigenetischen Faktoren? Dann die Situation an sich. Handelt es sich um etwas, was wirklich lebensbedrohlich war, auch von außen betrachtet? Hat es wirklich nachhaltige Folgen? Ich mache jetzt mal ein drastisches Bild, dass man einen Arm verloren hat. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, ne? Der ist dann weg. Und wie habe ich das in dieser Situation empfunden? Hatte ich Möglichkeiten, noch irgendwie Kontrolle über die Situation zu kriegen, noch ein bisschen Selbstwirksamkeit, dann ist das immer besser, als wenn man der Situation komplett hilflos ausgeliefert wäre. Und dann kommen noch solche Faktoren wie interne, externe Ressourcen dazu. Bin ich ein Mensch, der sehr selbstbewusst ist, optimistisch und sage, ja, das schaffe ich schon und ich glaube an mich, ich komme da wieder raus. Und habe ich externe Ressourcen? Habe ich tollen Lebenspartner, Lebenspartnerin, gute Freunde? Habe ich Kohle? Kann ich mir eine gute Therapie leisten? Also solche Faktoren, und das macht nachher dieses gesamte Konstrukt der Resilienz aus. Und natürlich auch habe ich schon früher mal gelernt, mit stressigen Momenten auch umgehen zu dürfen. Also das ist mit in der Lebensgeschichte mit integriert. Das hilft nachher alles, das zu verarbeiten oder auch nicht, je nachdem, wie es aussieht.
Da waren jetzt ein paar unfassbar spannende Punkte mit dabei und ich gehe mal davon aus, dass das auch so auf unsere Hunde dann übertragbar ist. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber das Stichwort Bindung ist gefallen. Das Stichwort natürlich Genetik, Epigenetik, immer wichtig. Was sind da für Veranlagungen da? Wie wurde früher auch schon ja, gelernt? Habe ich schon mal Stress aushalten müssen? Und dann die externen Ressourcen finde ich auch super, super spannend. Ist jemand da, der mich auffängt? Absolut nachvollziehbar, denke ich. Und jetzt versuchen wir das so ein bisschen in den hündischen Bereich zu kriegen. Was können denn traumatische Ereignisse sein beim Hund? Was gäbe es da Vergleichbares?
Ja, also man muss jetzt erstmal vorweg sagen, es gibt da wenig Untersuchungen, also jetzt auch richtig harte wissenschaftliche Untersuchungen, gibt es, glaube ich, so gut wie gar keine. Es gibt Beschreibungen aus den USA von Nicholas Dodman zum Beispiel, der hat sich mit Hunden befasst, die im Kriegseinsatz waren für die US-Armee. Und beschreibt da ein paar Fallbeispiele, dass die zurückgekommen sind, dann Probleme mit lauten Geräuschen, mit Lichtern, Blitzen und sowas hatten, die keine Lust mehr auf Arbeit hatten, die versucht haben, diese Situation zu vermeiden, die sehr schreckhaft waren. Man spricht da auch von so einer Hypervigilanz. Das Stresssystem ist nicht mehr runtergefahren, sondern man ist die ganze Zeit in einer, oh Gott, was passiert, Gleichstimmung. Und die zeigen Schlafstörungen, also die schlafen nicht mehr richtig durch, und schrecken viel hoch. Und das sind natürlich Symptome, die man auch bei Menschen in diesen Symptomclustern wiederfindet. Und diese Hunde haben das auch über einen längeren Zeitraum erlebt. Die wurden dann zum einen mit Psychopharmaka mitbehandelt, und es wurde darauf geachtet, dass die viel Sicherheit erfahren haben. Also einerseits über die Bindung zu dem Hundeführer, zu der Hundeführerin und natürlich auch so in diesem ganzen Räumlichen. Und darüber hat sich das über einen gewissen Zeitraum dann auch wieder normalisiert. Auch dazu gibt es jetzt nicht so die Untersuchung, aber es gibt ja dieses Vier-Phasen-Modell im Humanbereich und das würde ich auch auf Hund versuchen zu übertragen, dass man halt erstmal zusieht, dass man wieder über eine sichere Bindung spricht, dass man erstmal die Kommunikationsstrukturen zum Hund so ändert, dass er merkt, er hat dann ja sicheren Bindungspartner an seiner Seite. Wenn ich jemanden habe, an den ich mich orientieren kann, wenn ich was Blödes erlebe, zu dem ich dann auch hin kann, der mir dann wieder den Rücken stärkt, ist natürlich besser, als wäre ich die ganze Zeit auf mich gestellt. Wenn ich schon die Möglichkeit hatte, von klein auf an auch mal erleben zu dürfen, dass ich mich aus einer vielleicht nicht ganz so tollen Situation wieder rausarbeiten kann, macht das was mit einem. Das macht ein Selbstbewusstsein, das macht Selbstwirksamkeit. Wenn ich so an unseren kleinen Dackel denke, die ist mit, das wäre jetzt so ein blödes Erlebnis, was sie hatte, die ist mit ihrer Nase natürlich, wie Dackel so sind, in ein Erdwespennest reingegangen. Und da war sie 14 Wochen alt und da dachte ich, wow, jetzt ist sie weg. Jetzt rennt die in Panik los und ist nicht mehr gesehen. Die hatte sich aber schon so eng an mich gebunden, dass sie direkt zu mir kam und dann konnte ich die Wespen wegmachen und darüber hat sie gelernt, dass ich eine Lösung sein kann. Vielleicht nicht immer, sie ist halt ein Dackel, aber in dem Bereich geht das. Und das andere ist, dass sie ja auch sehr klein ist und wir haben hier so einen leichten Abhang zu so einem kleinen natürlichen Moorteich. Und das fiel mir sehr schwer, das gebe ich auch zu. Aber da ist sie natürlich auch mal als Welpe runtergepurzelt. Die hat sich dann aber wieder berappelt und ist da hoch. Und das sind so, da lernt sie Sachen auch mal selbst in Angriff zu nehmen. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber es wäre blöd gewesen, ihr da alles aus dem Weg zu räumen, sie in Watte zu packen und zu sagen, nee, Schatz, das machen wir nicht. Und das ist bei uns Menschen ja genauso. Ich war nie ein Mensch, der vor anderen Leuten sprechen wollte. Um Gottes Willen. Ich habe es geschafft, bis Anfang des Studiums, dass ich nie ein Referat halten musste. Und irgendwann muss man dann. Und ich hatte halt Glück, dass ich immer Menschen an meiner Seite hatte, die immer wieder gesagt haben, machst du gut, schaffst du, mach weiter. Und die ersten Sachen waren wirklich katastrophal. Also da war nichts Gutes dabei. Und das, dadurch, dass man es immer wieder machen muss und merkt, dass man es überlebt, hilft das. Ja, jetzt muss man aber aufpassen. Natürlich muss ich gucken, dass das für das Individuum, also ich bin jetzt wieder beim Hund, der vor mir ist, so ist, dass er das gut auch schafft, ohne dass er da in einer kompletten Hilflosigkeit ist. Das wäre ja wieder fatal. Also er soll da nicht den Mega-Kontrollverlust, nicht die Hilflosigkeit erfahren, sondern es muss angemessen an das Individuum sein, so dass er es schafft, dass er dadurch gefördert wird. Ja, die Hunde permanent zu unterfordern, macht keinen Sinn. Dadurch lernen sie nichts. Ja, und dadurch lernen sie dann auch nicht, wenn da mal irgendwas ist, meinetwegen Nase ins Erdwespennest zum Beispiel, dann wissen Sie vielleicht gar nichts, was Sie machen sollen. Keine Lösung an der Hand. Ja.
Total spannend. Ich glaube, wir tendieren sowieso dazu, unsere Welpen, die ja schon sehr viel, wenn sie zu uns kommen, weiter sind als jetzt unsere Menschenbabys, dass die dann
Ja.
trotzdem noch sehr in Watte gepackt werden, obwohl
Ja.
es ja schon sehr selbstständige kleine Individuen sind, die wir da haben.
Ja. Also bös formuliert habe ich immer den Eindruck, die werden noch so mit Säuglingen, mit hilflosen Säuglingen verglichen. Ja. Und da sind sie schon ein bisschen drüber hinaus. Ja.
Absolut.
Ja.
Ja, es ist halt schwer,
Und
das Gleichgewicht zu finden, weil man eben, ich glaube, diese Angst oder wo viele auch dann sagen, ja, das ist ein Trauma, gerade dieses Erdwespennest, wenn dann einfach
ja.
irgendeine Verknüpfung da ist, die dann einfach schwer wieder rauszukriegen ist. Keine Ahnung, der Klassiker, das fällt mir jetzt ein, es kommt ein großer Mann mit Hut, der kleine Hund erschrickt und bellt dann fortan große Männer mit Hut an. Also das ist ja, glaube ich, so diese Verknüpfung, die jeder kennt, wo dann jeder Angst hat, oh mein Gott, mein Hund hat da eine Fehlverknüpfung und das ist ganz furchtbar. Oder der junge Hund rennt in den Stromzaun und hat fortan panische Angst vor Schafen. Aber
Genau.
das ist kein Trauma, oder?
Nein, das ist etwas Normal Life Event. Passiert leider. Mein Rüde ist letztens auch, kurz bevor ich mit dem Dockscooten machen wollte, ist er mir auch mit der Nase an Stromzaun, da habe ich im Moment nicht aufgepasst. Und dann steht er da natürlich erstmal wie ein Häufchen Elend. Ist aber auch wieder zu mir gekommen, habe ich gesagt, Schatz, ist alles gut. Und dann ist halt wichtig, dass wir dann nicht sagen, wir fahren nie wieder an diese Stelle. Also ich habe danach mit ihm trotzdem das Dockscooten gemacht. Durch die Bewegung ist er auch wieder, hat er sich wieder komplett normalisiert, hat er auch Lust drauf. Also der ist jetzt nicht in sich zusammengesackt. Und als wir das nächste Mal da waren, war alles gut, bis auf diesen Moment, das war kurz bevor ich ihn ins Geschirr packen wollte. Da fing er auf einmal wieder an, hat sich so ein bisschen zusammengezogen, Rute rein, wo ich dachte, na, was ist da denn los? Und wir haben es aber trotzdem weitergemacht. Ich fahre da morgen wieder hin. Also ich meide die Situation nicht. Ich achte natürlich darauf, dass er da nicht wieder rankommt. Also die Leine ist jetzt deutlich kürzer. Aber ich meide die Situation nicht. Er soll wieder umbewerten lernen. Und möglicherweise, das ist jetzt bei ihm nicht der Fall, wenn wir jetzt einen Hund hätten, der mehrfach in Stromzäune reingerannt ist, der vielleicht auch noch verbotenerweise mit Strom gearbeitet worden ist, also wo wirklich mehrfach solche Dinge passiert sind und es wurde nicht aufgefangen über eine gute Mensch-Hund-Bindung, sodass der Hund tatsächlich das nicht in Verbindung setzen kann. Wann kriege ich einen Stromschlag und wann nicht? Also der sieht da keine Kontrolle über die Situation, er kann das nicht vorhersagen. Dann kann aus sowas dann auch tatsächlich eine Traumatisierung entstehen. Das hängt aber auch wieder von den Vorerfahrungen ab, von Hundetypus. Das kann man einfach nicht pauschal vorhersagen. Ich kann nicht sagen, dieses Erlebnis wird bei jedem Hund zu einem Trauma führen. Ja, und
Das
das
ist
müssen
super
wir uns immer wieder
spannend.
klar machen.
Ja, gerade dieses Stromzaun. Also ich habe drei Cocker Spaniels und
Ach, wie
wenn der
schön.
älteste mal,
Mein
ja, doch, meistens schön,
Beuteschema.
ja. Und wenn der älteste in Stromzaun rennt, also ich bin im Allgäu, wir haben hier viele Kühe, viele Stromzäune, der schüttelt sich einmal und geht weiter und denkt sich, ja, passt schon. Und wenn hier mein Mittlerer, da achte ich schon immer drauf, dass es das ihm nicht passiert, weil der wäre schon sehr, sehr, sehr beeindruckt in so einer Situation. Also
Genau.
es ist ganz, obwohl die ja gleich groß geworden sind. Also natürlich ganz
Ja.
gleich nie, aber ich sag jetzt mal so, ja, weitestgehend gleich
Naja, von der
aufgewachsen.
Persönlichkeit werden sie ja trotzdem ein bisschen unterschiedlich sein,
Genau
ne?
so
Und da
ist
zeigt
es.
sich das dann, ja.
Genau so ist es.
Und mir ist halt auch einfach wichtig, dass dann die Hunde nicht in Watte gepackt werden, wenn mal was passiert und man merkt, das hat den Hund jetzt nachhaltig beeindruckt. Wie gesagt, das muss nicht gleich ein Trauma sein und muss nicht gleich Traumafolgestörung zur Folge haben. Aber also ich hatte auch schon mehrfach Hunde im Training. Da ist dann irgendwas passiert, wo die kommen aus dem Ausland und zeigen Furchtverhalten bei, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Auslösern. Und dann haben sie einfach denen eine lange Leine gegeben, damit die meiden können, weil sie so im Kopf hatten, oh, ich will den Hund nicht retraumatisieren. Dadurch lernt der Hund aber nur ein Meideverhalten und lernt nicht, dass der Reiz an sich eigentlich ungefährlich ist. Und das zieht dann so einen Rattenschwanz nach, ne? Um das später wieder aufzufangen, das dauert, wenn man es überhaupt noch mal hinkriegt. Weil das ist dann ja teilweise schon über Jahre etabliert, weil sie es so gemacht haben.
Wir hatten schon jetzt ein paar Sachen angesprochen, woran man erkennt, dass Hunde traumatisiert sind. Also unruhiger Schlaf. Vielleicht können wir es noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Wenn ich jetzt wirklich die Vermutung habe, oh, habe vielleicht einen Hund aus dem Tierschutz, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Woran erkenne ich jetzt, dass ich mich wirklich in einem Trauma befinde?
Also bei Menschen hat man diese drei Symptomcluster. Und das eine wäre, dass man das immer wieder erlebt. Bei Menschen haben wir die Flashbacks. Ja, die sind dann irgendwann, riechen irgendwas, hören was und haben auf einmal wieder die Situation. Die sind dann wieder in dieser Situation. Auch wenn der Kopf sagt, nee, kann ja gar nicht sein, aber das fühlt sich genauso wieder an. Ob wir das beim Hund haben, weiß ich nicht. Den kann ich nicht befragen. Das ist unser großes Problem, dass ich da kein Interview machen kann und fragen kann, wie sieht's aus? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, aber auch nicht ausschließen. Ne? Also das ist so. Dann haben wir das Vermeiden von solchen Situationen. Das würde man beim Hund schon merken, also von diesen Polizei- oder Militärdiensthunden, von denen ich vorhin erzählt hatte, die haben tatsächlich solche Situationen gemieden, in denen Sirenen waren, blitzende Lichter, laute Geräusche, Menschenansammlungen, da wollten die gar nicht mehr rein. Und das dauerhaft, das nicht nur ein Tag und nicht nur 2, 3 Wochen, sondern wirklich dauerhaft. Dann ist noch ein ganz, finde ich mal, ein sehr guter Faktor, die haben keine Lust mehr auf ihre Arbeit. Ne, und diese Diensthunde, die haben ja meistens wirklich Bock auf die Arbeit. Das ist ja ihr Ein und Alles, also da überhaupt keine Freude mehr dran. Und sind in dieser Hypervigilanz. Hypervigilanz heißt eine Überaufmerksamkeit. Das ist gekoppelt an der akuten Stressreaktion. Das ist bei uns auch, wenn wir viel Stress haben, entweder durch viel Arbeit oder sowas, ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich auch, dass man dann auf einmal schreckhafter reagiert auf laute Geräusche. Ne? Und durch so eine traumatische Situation oder eine sehr beeindruckende Situation kommen wir in diesen Stressmoment. Das ist auch gut so. Die akute Stressreaktion soll uns ja helfen, uns angepasst zu verhalten. Beim einer Traumatisierung bleibt der Körper aber auf diesem Level. Das heißt, hat einen erhöhten Cortisol-Level und reagiert ja mit einer erhöhten Schreckhaftigkeit. Und auch hier ist wichtig, dass das über einen längeren Zeitraum ist. Mein Springer-Spaniel, mit dem habe ich viel getrailt. Bei dem hatte ich das, da war der 12 oder 13. Dann haben wir einen Trail gemacht, von dem ich dachte, oh, das ist nochmal so richtig toll für ihn. Also ist er schon ein bisschen älter halt gewesen und habe ihm was gelegt und er hat richtig sauber, toll durchgearbeitet. Ne? Und ich habe nichts gesehen, was ihn irgendwie belastet. Zu Hause war er dann aber, der ist überhaupt nicht in Schlaf gekommen. Der schreckte immer wieder hoch. Bei jedem bisschen, was er gehört hat, bellte er. Also fuhr überhaupt nicht runter. Ich habe ihn dann letztendlich zu mir genommen, habe gesagt, Schatz, bei mir ist alles gut. Leg dich da jetzt hin und dann fuhr auch runter. So, und das wäre so eine typische Überaufmerksamkeit. Jetzt war der aber nicht traumatisiert, sondern hatte einfach einen stressigen Tag, was wir auch mal haben. Also nichts, das hat er natürlich nicht jeden Tag, aber es war einfach vielleicht sogar durch positiven Stress, weil er hat ja Bock aufs Mantrail, aber er ist nicht wieder runtergefahren. Wenn das jetzt ein Hund über Wochen hat, dann muss man sich mal Gedanken drüber machen. Also dann muss man den mal jemand vorstellen, der sich damit auskennt. Das wäre das. Und was
Ja.
man halt auch daran gekoppelt hat, halt, dadurch, dass der Cortisol-Level nicht entsprechend sinkt, fällt man auch nicht in Schlaf. Und man hat dann diesen unruhigen Schlaf, schreckt auch immer wieder hoch. Also diese Schlafstörungen sind dann daran gekoppelt.
Also eigentlich so eine Art Dauerstress.
Ja, das ist es. Der Körper hat noch nicht wieder umgeschaltet, dass man aus der Situation raus ist. Der bleibt in dieser ja, Stresssituation gefangen.
Was für Möglichkeiten haben wir, diesen Hunden zu helfen? Und ist es überhaupt möglich, die wieder komplett da rauszuholen?
Ja, auch hier, das hängt von vielen Faktoren ab, ist beim Menschen genauso. Und wenn wir jetzt mal von wirklich vom, was wirklich mega schlimm auch für den Hund ausgehen, wo wir wissen, das war jetzt wahrscheinlich sehr klar eine Traumatisierung für den Hund und der hat diese Symptome, zeigt das, dann hängt es natürlich auch bei dem Hund wieder davon ab, was ist er genetisch für ein Typ, epigenetisch, was hat er erlebt und so weiter. Und wenn Menschen mit so einem Hund zu mir ins Training kommen, dann ist immer der erste Punkt, dass ich daran arbeite, dass die Mensch-Hund-Verbindung oder Bindung, dass die dahingehend noch verbessert wird. Meistens ist das ja schon so ein bisschen der Fall, dass der Hund den Mensch erstmal als sicheren Hafen sehen kann. Ne? Dass wenn er ein Problem hat, mein Mensch ist die Lösung. Und dazu guckt man sich dann die Kommunikationsstrukturen an. Und ändert da womöglich was dran. Also wir nennen das bei Canis dann häusliches Programm, dass wir erstmal über diese Strukturen gehen. Wenn ich das geschafft habe, und das ist mit der wichtigste Part, dass man wieder etwas hat, wo man Sicherheit empfinden kann. Das kann auch mit einer relativ lange Phase sein. Wenn ich das gepackt habe, dann wäre der nächste Schritt, dass ich dafür sorge, dass der wieder eine Selbstwirksamkeitserfahrung hat. Ist vielleicht ein großes Wort jetzt im Hundebereich. Und Kontrollmöglichkeiten hat. Das mache ich aber außerhalb der traumatischen Situation. Wenn es irgendwie geht. Manchmal geht das auch nicht, aber wenn es irgendwie geht, außerhalb dieser Situation und versuche irgendwas zu machen, dass der Hund wieder Spaß am Leben hat. Das können Beschäftigungsmöglichkeiten sein. Das kann ein Spaziergang sein, wo er sich wieder traut, ein bisschen rauszukommen. Und am Anfang können das ganz kleine Schritte sein. Und das ist auch in Ordnung. Der kriegt die Zeit, die er braucht. Aber man muss sie auch so ein bisschen fördern, weil manchmal sagen sie, oh, ich mache gar nichts mehr. Und dann muss man sagen, doch, du kannst. Also die brauchen auch einen Menschen an ihrer Seite, der sie unterstützt Und ja, das, also einfach so ein Mensch, mit dem man sich auch trauen würde, durch den dunklen Wald zu gehen. Also, ne, so was Souveränes, Selbstbewusstes, aber sehr wohlwollend mit dem Hund, der auch Verständnis dafür hat, dass der mal blockiert und sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Es macht denn keinen Sinn, dass man da, was menschlich ist, wütend wird. Aber das darf ich dann nicht an dem Hund auslassen. Oder ein Mensch, der, was ja auch menschlich ist, so viel mit dem Hund mitleidet, dass er sagt, oh, es tut mir alles so. Aber das hilft dem Hund nicht. Also der braucht einen Menschen an seiner Seite, der sagt, komm, wir schaffen das schon zusammen, kriegen wir hin und wir sehen dir zu, dass wir gute Erfahrungen machen. Und das kann ein Klickertraining sein, wo der Hund sich selbst was erarbeiten muss, also ein Shaping. Ich mache natürlich, welche Überraschung, gerne Sucharbeiten, wenn es geht, Mantrailen, sonst aber auch erstmal, wenn es eine Würstchenwasserschleppe ist, wenn die verfressen sind. Also man versucht, dass der Hund irgendwie wieder Kontrolle über Sachen bekommt, Selbstwirksamkeit erfährt, dass er auch was kann. Und das wissen wir bei uns ja auch. Sobald man dieses Gefühl wieder hat, geht es einem schon wieder zumindest in dem Moment ein bisschen besser. Und da mache ich halt auch gerne Sucharbeiten. Das kann eine Würstchenwasserschleppe sein am Anfang. Das kann eine Geruchsdifferenzierung sein. Das sind Dinge, die kann ich machen, ohne dass ich großartig wohin fahren muss mit vielen Menschen. Und wenn die ein bisschen stabiler sind oder wenn das nicht das Thema des Traumas ist, dann kann ich auch mit Mantrailen anfangen. Und wenn es erstmal nur bekannte Menschen sind, die gesucht werden. Also das ist ja kein Hund, der für die Rettungshundestaffel als Ziel erstmal aufgebaut werden soll, sondern da geht es nur darum, dass der Hund wieder erfährt, es macht Spaß zu leben und ich kann was alleine machen. Und das ist mir so ein ganz wichtiger Punkt. Und ja. Und zu diesem Sicherheit, da gehören für mich auch Strukturen dazu. Also, dass ein Hund auch, ich packe die nicht in Watte, wenn die bei mir auf Pflegestelle waren. Also natürlich gucke ich, was können die verarbeiten, aber auch die müssen sich an meine Hausstandsregeln halten, dass wir warten, bevor wir an den Napf gehen und ich gebe ein Zeichen. Also da würde ich nicht sagen, nur weil du traumatisiert bist, brauchst du das nicht. Und solche klaren Regeln geben auch wieder, also die geben Struktur und die geben auch Sicherheit, weil sie das kontrollieren können. Sie wissen, was passiert wann. Wenn sie etwas gut machen, gibt es eine Belohnung. Das können sie einschätzen. Wenn sie etwas doof machen, was es bei uns nicht erlaubt ist, dann gibt es in irgendeiner Form Ärger. Immer angemessen, so dass er es verstehen kann. Aber das ist vorhersehbar, das ist kontrollierbar. Und ich finde, nichts ist schlimmer, das habe ich irgendwann mal gehört, da hat jemand gesagt, wenn er mit so einem traumatisierten Hund arbeitet, dann gibt es einen Klick für nichts. Das finde ich ganz schlimm, weil das ist für den Hund, wenn er gelernt hat, ein Klick, danach gibt es Futter und den Klick gibt es, wenn man etwas macht, was erwünscht ist. Ja. Und wenn dann dieser Hund einfach aus dem Nichts immer einen Klick kriegt, das ist nicht vorhersehbar, das ist unkontrollierbar. Genau. Und das wäre mir wichtig. Also Kontrollierbarkeit und Selbstwirksamkeit, sichere Beziehung zu einem Menschen, das wäre so für mich das, was man aufbaut. Und ich finde dann auch wieder, es muss wieder so eine Leichtigkeit, Witzigkeit vom Menschen auch reinkommen. Wenn wir ein Problem haben und jemand sagt die ganze Zeit, oh, es ist aber auch wirklich schlimm mit deinen Rückenschmerzen. Und das hört man den ganzen Tag. Also das zieht einen ja mit runter. Da ist doch viel besser jemand, der einmal ablenkt und sagt, Mensch, aber mit dem Arm kannst du doch ganz gut, dann machen wir doch irgendwie sowas in der Richtung. Und dann darf man auch mal, und da plädiere ich dann auch wieder für, ich bin ja, ne, auch wenn ich sage, sonst Strukturen, wenn Hund dann anfängt, sich bewusst zu widersetzen, ich werde das nie vergessen, so ein uralter Border Collie aus einer Sicherstellung bei uns, der kam wirklich wie so ein Häufchen Elend und wollte auch mit nichts und niemandem was zu tun haben, der hat nur noch nachts gefressen und naja, und mit der Zeit, das ging nachher Gott sei Dank relativ schnell, dann hat er tatsächlich versucht, Pizza von unserer Kücheninsel zu klauen. Und ich habe mich innerlich gefreut wie Bolle, weil ich dachte, ja, er macht wieder Scheiße, Entschuldigung, und der will wieder. Natürlich hat er von mir einen Rüffel gekriegt, die anderen Hunde haben ja auch geguckt, was ich jetzt mache. Aber innerlich habe ich gesagt, ja, er ist wieder da. Und das gehört dann für mich auch mit dazu.
Schön, klasse. Ja, und nicht in Watte packen, ne? Also,
Ja.
das hilft ja auch nichts, da dieses Bemitleiden, was
Nein.
ja viel auch gemacht wird. Ja, der arme Hund, der hat so viel erlebt und aber das hilft dem Hund ja nicht weiter.
Nein, und wie gesagt, das ist menschlich. Und ich finde auch mit Gefühl, Das ist angebracht, ja. Und ich muss mir auch, wenn ich mit denen arbeite, ob das jetzt ein Rückrufen, ein Shaping, eine Geruchssache ist, man muss sich immer klar machen, dass da auch Hunde dazwischen sein können, die aufgrund der Traumatisierung sich nicht lange konzentrieren können. Also das ist wirklich sehr kleinschrittig. Bei einem Hund, der hat mich innerlich tatsächlich manchmal in Wahnsinn getrieben, weil der kaum Lernfortschritte gemacht hat in der ersten Zeit. Das ging nachher dann schneller, aber so in der ersten Zeit bin ich manchmal echt verzweifelt. Und er brauchte also elendlange Wiederholung. Und das war ein Australian Shepherd Mix, ein Junge, wo ich immer denke, Mensch, ihr seid sonst so schlaue Mäuse. Aber der hat mich teilweise echt an Rande gebracht. Und das muss man aber auch mit einkalkulieren, dass sie viele kleine Schritte brauchen, Wiederholung teilweise. Also da muss man, ist halt wieder sehr individuell. So, irgendwas fiel mir noch ein. Genau. Also das ist so für mich der wichtigste Teil. Sicherheit, Selbstwirksamkeit, Kontrollerfahrung im Training eingebastelt, außerhalb der traumatischen Situation. Und wenn dann noch nötig, dann kann man noch anfangen, wenn man weiß, oh mein Gott, der zuckt jedes Mal zusammen, wenn er ein schwarzes Auto sieht, da dreht er durch, dass ich dann gezielt ein Habituationstraining mit solchen auslösenden Reizen mache. Das heißt, der Hund muss dass die Angst aushalten in dem Moment, damit eine Umbewertung stattfinden kann von gefährlich in neutral. Und wenn ich dann noch lustig bin und es macht Sinn, kann ich noch eine Gegenkonditionierung machen. Das, was früher als gefährlich eingestuft war, mittlerweile als neutral. Da gibt es dann noch Frohlich oder was weiß ich, irgendwie tolle Sachen, dass das denn jetzt als sehr gut eingestuft wird. Muss man sich auch überlegen, macht nicht immer Sinn. Will vielleicht nicht, dass jedes schwarze Auto als das Highlight des Tages gesehen wird. Aber da ist wichtig, dass der Hund lernt, das auch auszuhalten. Und wie eng ich den von Anfang an den Reiz ranbringe, das ist dann wieder individuell unterschiedlich. Ne? Also es das heißt nicht, dass ich den gleich direkt daneben setze. Und dafür ist auch wiederum die Vorarbeit wichtig, dass der Mensch als sicherer Hafen etabliert ist. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Also das sitzt bei mir wirklich am Ende des Trainings. Ja.
Haben Sie noch den einen oder anderen Hund, der Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie wirklich viel erreichen konnten?
Ja, das eine war dieser Australian Shepherd Mix. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der tatsächlich auch traumatisiert war. So im Nachhinein denke ich, ein paar Anteile davon hatte er schon. Und der kam aus so einem Animal Hoarding Haushalt und wurde mit 6 Monaten, glaube ich, da rausgenommen. Und der hatte mega Probleme am Anfang, wenn man beim Spaziergang andere Hunde getroffen hat. Also der ist regelrecht ausgeflippt, der hat nur noch geschrien. Viele Probleme mit neuen Umgebungen. Autofahren war auch noch so ein Thema. Und Lernerfolg war wirklich am Anfang, das war eine Katastrophe. Und der hatte auch kaum Koordination. Ich habe den dann tatsächlich mit zum Agility-Training genommen, also nicht, um mit ihm Turniere zu laufen, sondern damit er mal lernt, wo er im Universum sich, also sich gerade mit seinem Körper befindet, und habe versucht, das auch wieder langsam aufzubauen. Und ja, und versucht da insgesamt diesen Stress ein bisschen bei ihm zu reduzieren. Der musste dann auch mit am Fahrrad laufen, ne? Also ein bisschen, da arbeiten wir dann über Serotoninausschüttung. Das hat bei ihm nicht ganz so geklappt. Das war tatsächlich ein etwas, ja, der hatte nicht so viel Lust auf längere Bewegungen. Und dann haben wir dann doch wieder mehr über Oxytocin, also über die Hund-Halter-Bindung gesprochen. Und das hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir den endlich so weit hatten, dass der auch mal mit dem einen oder anderen Hund normal in Kontakt gehen konnte. Für den war das Mentrailen so ein Türöffner. Der war sonst wirklich, ich sage es jetzt mal ganz unschön, sehr durchgeknallt, aber da hat der, das war so seine Leidenschaft. Und da konnte er sich auch witzigerweise länger konzentrieren. Und eine Kollegin von mir hat den übernommen und die hat es tatsächlich noch geschafft und ist, dass sie mit dem auf dem Hundestrand kann, wo ja alles durcheinander flitzt, Bälle fliegen und sowas. Und das fand ich schon großartig. Aber es hat gedauert. Also bei mir ein Dreivierteljahr, bei der Kollegin bestimmt noch mal ein halbes Jahr, ja, bis sie das so weit hingekriegt hat.
Das ist auch immer wichtig, dieser Aspekt. Trust the process. Also manchmal
Ja,
dauert es halt
ja.
einfach.
Manchmal dauert es, ne? Mit diesem Border Collie aus der Sicherstellung, da dachte ich am Anfang, oh mein Gott, das ist so das Schlimmste, was du dir jetzt ins Haus geholt hast. Und der fing schon nach 2, 3 Tagen an, mir hinterher zu laufen und zu sagen, da wo du bist, ist alles gut. Und Aber da steckt man nicht drin. Das kann so oder so sein.
Klasse, super. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Iris Mackensen-Friedrichs.
Ja, sehr
Wer
gerne.
mehr zu Ihnen erfahren will, der darf gerne auf die Homepage gucken. Das ist canicoach.de oder natürlich auch bei der Ausbildung, das Canis-Zentrum für Kynologie. Da sind Sie ja wissenschaftliche Leitung und eben auch Dozentin. Also da gibt es auch noch viele, viele spannende Infos. Den Trauma-Podcast verlinken wir natürlich gerne auch unter
Ach, danke.
unserem Podcast. Ja, vielleicht noch ein letzter Appell an die Hundewelt von Ihnen.
Ja, bitte traut euren Hunden was zu. Gibt ihnen die Möglichkeit, auch mal ja, sich auszuprobieren. Packt sie bitte nicht in Watte, weil das bereitet nur auf Watte vor. Und es macht für mich keinen Sinn, sie ein halbes, dreiviertel Jahr von ihrer Welpenzeit an nur zu Hause zu behalten, damit ihnen nichts Schlimmes passiert. Dann können sie später tatsächlich nur bedingt mit anderen Reizen auch umgehen. Und dass sie sich dann eher erschrecken und dann eher auch vielleicht in eine Angststörung kippen, ist nicht erstaunlich. Also traut ihnen was zu und man darf als Hundehalter auch mal einen Fehler machen. Das wird sie nicht gleich traumatisieren. Also seid auch zu euch fehlerfreundlich.
Sehr schön. Super. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.